Hallo, liebe Geschwister. Heute möchte ich mich an die wenden, die mich gebeten haben, eine Stellungnahme zu dem kürzlich erschienenen Video Pastor Willi Zorn irrt zu nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht, ob ich diese Stellungnahme mache, ob ich ein Video dazu mache oder nicht. Habe sehr intensiv damit gerungen. Ich wollte prüfen, ob das, was mit meinem Ego und meinem Stolz ist, mich selbst zu rechtfertigen. Und wenn das so wäre, dann wäre das in meinem Fleisch motiviert und das wäre nicht richtig und das würde auch nicht zum Segen werden und auch nicht meinen Herrn Jesus Christus verherrlichen. So war ich ja sehr vorsichtig und zurückhaltend und habe mir überlegt, mache ich das überhaupt, mache ich oder das nicht. Habe das sehr intensiv in meinem Herzen bewegt, aber natürlich kamen einige Nachrichten in mein Postfach und die Geschwister haben zu mich gebeten, eine Stellungnahme zu machen. Die anderen haben geschrieben, die sind verwirrt und sind verunsichert, ob das jetzt alles richtig sei und so weiter. Und das hat mich dazu veranlasst, doch dieses Video zu machen. Denn wenn ich aufgefordert werde, Stellung zu nehmen zu dem Christus, den ich in meinem Herzen heilig halte, zu dem, wie ich Jesus Christus verkündige von dem Wort Gottes, wenn ich dazu aufgefordert, Stellung zu nehmen, dann will ich nicht nur, sondern dann muss ich das tun. Und das nicht wegen mir, sondern das tue ich zum Schutz für die, denen ich diene am Wort. Und das ist meine Verantwortung als Pastor, als Hirte, auf die Schafe, die mir anvertraut sind, als der Unterhirte, auf sie Acht zu geben. Und von daher möchte ich an dieser Stelle diese Stellungnahme machen. Ich möchte zuerst sagen, dass ich, bevor ich dieses Video hier jetzt aufgenommen habe, dass ich vorher Christian Arnold aus Berlin, der dieses Video hochgeladen hat, indem er mich des Irrtums beschuldigt hat und dass meine Auslegung an den Haaren herbeigezogen ist, dass ich da Stellung bezogen habe. Ich habe eben in dieser Mail mich erklärt und ich habe ihm auch geschrieben, dass ich nicht glaube, dass es im Sinne Jesu Christi war, wie er vorgegangen ist. Denn wenn er mich einer Sünde beschuldigt, und das hat er dann getan, dann, und mich dann mit einem Bruder angesprochen hat, dann müsste er eigentlich den biblischen Weg gehen, den Weg Jesu gehen, den er gelehrt hat, Matthäus 18, und zuerst mich persönlich anschreiben und fragen, warum und wieso, und dass ich das doch korrigieren sollte. Und wenn ich dann nicht darauf hätte hören würden, würde er zwei oder drei Zeugen mitbringen müssen und die das bestätigen. Und dann kann er den Weg der Öffentlichkeit in die Gemeinde bzw. eben in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe ihm auch darauf hingewiesen, dass nach der Schrift, von der er ja so heilig spricht und auch darüber überzeugt ist, und anscheinend auch nur ihr folgt und nur sie liest, dass in diesem Wort Gottes auch steht, dass er gegen einen Ältesten nicht aufgrund, ohne eins oder zwei oder drei Zeugen, keinen Ältesten angreifen kann. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist in meinem Dienst, bin ich ein Ältester und von daher müsste auch er nach der Schrift diesen Weg gehen. Ich habe ihn lieb und in Liebe wirklich darauf hingewiesen, dass er hier mit zweierlei Maß misst und sich selbst darin versündigt, in der Art und Weise, wie er da vorgeht. Er hat mir deutlich gemacht, dass solange ich in der Gemeinde bin, in dieser Gemeinde, in der ich Pastor bin, zum Beispiel in der Baptistengemeinde, die ein eingetragener Verein ist, es für ihn, nach seinem Verständnis, ich für ihn kein Bruder bin. Und dementsprechend auch diese Verse und dieses Wort Gottes eben nicht gilt. Solange ich nicht Teil seines Verständnisses von Gemeinde bin, und er ist davon überzeugt, dass er das die einzig wahre Gemeinde bildet, wer auch er ist und wer auch mit dahinter ist, das wissen wir nicht, das ist ja alles anonym, Da er aber mich öffentlich stellt und dann auch meine Biografie darstellt, mein Bild, mich mit Namen anspricht, habe ich auch das Recht, ihn mit Namen anzusprechen und ihn öffentlich darzustellen. Also solange ich nicht Teil seines Verständnisses, seiner Gemeinde bin, gehöre ich nicht zum Leib Christi und somit bin ich nicht sein Bruder. Und damit gilt auch all das, was dann in seinem Wort, in dem Wort Gottes steht, im Umgang mit den Brüdern, gilt auch für ihn nicht im Umgang mit mir. So, das ist seine Haltung. Und diese Antwort hat mich einfach weiterhin bestätigt, dass ich gesagt habe, okay, diesen Weg bin ich gegangen. Und jetzt nicht um ihn zu beschuldigen und ihn zu diffamieren, sondern um für die Schafe und für die Zuhörer, die eine Klarstellung oder beziehungsweise eine Stellungnahme fordern, will ich das Folgende sagen. Lass mich kurz ein paar Dinge in dieser Weise anmerken. Das erste ist, wenn man noch nie von dieser christuszentrischen Auslegung von Daniel 9 gehört hat, wie Christian das ja in dem Video auch sagt, dass er das zum ersten Mal hört und nicht weiß, wie weit diese Lehre sich schon verbreitet hat, als ob das etwas Furchtbares ist und Schlimmes ist. Wenn du noch nie von dieser christuszentrischen Auslegung von Daniel 9 gehört hat, dann ist meiner Meinung nach hat er sich nicht wirklich tief mit diesem Thema beschäftigt. Und sein Studium der Schrift muss sehr einseitig gewesen sein. Wenn er noch nie von den Auslegern und den Predigern gehört hat, die vor mir schon, da habe ich noch nicht auf dieser Welt gelebt, vor mir schon in dieser Art und Weise Daniel 9 so ausgelegt und so verkündigt und so gelehrt haben. So, dass, wenn man nicht mal davon weiß, dann sollte man vorsichtig sein, zu schnell jemanden eines Irrtums zu beschuldigen, wenn man sich noch nicht damit intensiv beschäftigt hat und wenigstens die verschiedenen Positionen kennt. Dann sollte man vorsichtig sein, zu schnell eine Veröffentlichung zu machen und eines Irrtums beschuldigen und dass man das alles an den Haaren herbeigezogen hat. Das ist für mich anmaßend. Christian rühmt sich und er hat mir gesagt, dass er keine Kommentare liest, dass er keine Bücher dazu liest. Er liest nur das Wort Gottes und das reicht ihm. Und somit hat er die nötige Erkenntnis und ist allein bei der Wahrheit. Er hat eben dann allein dieses wahre Verständnis, in dem Fall auch von Daniel 9, von der Auslegung. Und dazu braucht er niemand, auch keine Gelehrten, keine Prediger, keine Kommentare, keine Bücher, die ihm sozusagen helfen würden, sein Verständnis zu prüfen. Mit einem Wisch fegt er all die Männer Gottes von seinem Schreibtisch, die Gott befähigt hat, in denen er Verständnis gegeben hat, seine Schafe zu unterweisen, Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer. In einem Wisch sind sie alle weg und er ist der Einzige, der dann eben die Wahrheit kennt und die Wahrheit versteht. Und somit ist es sehr anmaßend zu glauben, dass man nicht jemanden braucht, der einen reflektiert, der einen hinterfragt und einen prüft, aber natürlich auch dann bestätigt in dem Verständnis, wenn es der Wahrheit entspricht. Das ist für mich keine gesunde, keine geistliche Haltung. Das ist für mich sogar eine hochmütige und eine arrogante Haltung. Egal wie salbungsvoll er in seinem Video, in Salbungsworten er da redet. Das ist für mich wirklich hochmütig und wirklich auch sehr gefährlich. Ich frage mich auch, warum es Christian Angst macht, so wie er es in seinem Video sagt, dass ich eine christuszentrische Auslegung der Schrift, in dem Fall Daniel 9, verkündige und nicht eine antichristuszentrische Sicht von Daniel 9 verkündige. Also ihn macht es Angst, wenn er hört, dass ich aus Daniel 9 das Evangelium von Jesus Christus verkündige. Also ich, in dem Kontext rede ich von dem neuen Bund, den Jesus aufgerichtet hat. Ich rede da von Jesus Christus, der das Schlachtopfer, das rituelle Opfer nach dem Gesetz abgeschafft hat, damit wir allein aus Glauben, aus Gnade gerettet werden und nicht mehr aus Werken. Ich rede da von Evangelium und wenn ich diese Dinge proklamiere und verkündige und von der Schrift aufzeige, dann macht das ihm Angst und das wiederum macht macht mir Angst. Wie kann einer in seinem Intro oder in seiner Begrüßung von dem Herrn Jesus Christus sprechen und dann Angst haben, wenn man von diesem Herrn Jesus Christus spricht und ihn verkündigt? Das ist für mich wirklich ein Widerspruch. Es gibt weit schlimmere Aussagen, von denen man Angst haben müsste, wenn man die Ausleger des Wortes Gottes hört. Es muss doch erbaulich sein, es muss doch ermutigend sein, es muss doch stärkend sein, wenn man eine Verkündigung hört, in der Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Und es muss doch einem nicht Angst einjagen. Ich glaube im Gegenteil, diese Passagen, in denen man statt Christus den Antichrist sieht, ich finde, dass er uns Angst und einjagen müsste und auch Angst einjagt. Und das war viele Jahre auch bei mir in der Unmündigkeit bezüglich dieser Stelle auch so. Bis ich eben auf Brüder stieß, die mir halfen, diese Stelle in dieser Art und Weise zu verstehen und auszulegen. Dann möchte ich noch kurz dazu sagen, dass sein Vorgehen nicht fair ist. Das heißt, in diesem Video reißt er aus einer Predigt, aus einem Vortrag, aus einem Video, in dem ich mir überlegt habe, wie erkläre ich Daniel 9, diesen komplexen Abschnitt mit dieser schwierigen Lehre. Ich habe dazu eine PowerPoint gemacht, um das bildlich darzustellen, weil das komplex ist. Ich habe eine ganze Predigt gehalten und er reißt das einfach aus dem Zusammenhang, nimmt ein paar Aussagen, lässt es ablaufen und dann streicht das durch und sagt, das ist alles nicht wahr. Er gibt dem Zuhörer keine Chance, sich den Kontext anzuhören. Er gibt den Zuhörern keine Chance, anzuhören, in welchem Zusammenhang ich diese Dinge gesagt habe, in welcher Predigt ich das gepredigt habe und somit zu diesen Aussagen geführt habe, um das richtig einzuordnen und zu verstehen und auch selbst zu prüfen. Das ist keine faire Art und Weise. Und von daher ist dieses Vorgehen, das Christian hier hat in diesem Video, nicht fair für mich und nicht haltbar. So, das mal ganz grob zu der Art und Weise und meiner Stellungnahme dazu zu diesem Video. Ich möchte kurz jetzt auf ein paar Punkte eingehen und somit meinen Irrtum erklären, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es ein Irrtum ist, aber von dem Irrtum, an dem ich anscheinend mich schuldig gemacht habe, möchte ich zeigen von Daniel 9. Erstmal auch hier kurz eine Hinführung. Christian führt eine Übersetzung nach der anderen und liest viele Übersetzungen, mit denen er meint, meinen Irrtum zu belegen. Es ist absolut unerheblich. Es macht es nicht klarer, egal wie viele Übersetzungen er liest und egal in welchen Übersetzungen er immer wieder auf den Fürsten hinweist, der in Vers 26 von dem in Vers 26 die Rede ist. Egal wie oft er auch diese Verse aus den verschiedenen Übersetzungen liest, die Bedeutung bleibt immer die gleiche. Das ist für mich keine Argumentation, dass nur weil im Vers 26 von dem Fürsten auch die Rede ist, dass es automatisch in Vers 27 dieser Er, von dem dann da die Rede ist, automatisch dann der Antichrist sein soll. Das beweist noch gar nichts, nur viele Bibelstellen anzuführen oder viele Übersetzungen, nicht Bibelstellen, viele Übersetzungen dieser einen Bibelstelle anzuführen, in dem immer wieder von dem Fürsten die Rede ist. Ja, in jeder Bibelübersetzung wird man von dem Fürsten lesen. Damit ist noch nicht dann auch mit jeder Übersetzung bewiesen, dass der Antichrist ist. Nehmen wir mal an, dass in Vers 26 der Fürst, von dem die Rede ist, der die Stadt und das Heiligtum zerstören wird, nehmen wir mal an, dass der in Vers 27 wirklich auch der ist, von dem er die Rede ist, der den Bund schließen wird und in der Hälfte der Woche Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen wird. Nehmen wir mal an, das soll der Fürst sein aus Vers 26, was ich nicht glaube, dass es ist. Aber nehmen wir mal an, damit ist auch immer noch nicht gesagt, dass es der Antichrist ist. Das steht nicht in dem Text. Da muss Christian sich viel Mühe machen und eben Dinge hineinlegen, um das dann darin den Antichristen zu sehen. Und die Art und Weise, wie er es tut, beweist es mir, dass es mehr eine Eisegese ist. Das heißt, man legt die Dinge in den Text hinein, als es eine Exegese ist. Das heißt, man hebt die Dinge aus dem Text heraus. Dass es sehr verwirrend ist und nicht klar ist, dass war für mich so, als ich sein Video mir anhörte und dachte, okay, wie versucht er das jetzt hier zu belegen? Von daher, damit ist noch nicht viel bewiesen, nur weil man viele Übersetzungen hintereinander liest und sagt, da taucht der Fürst, ein Fürst auf. Das ist das eine. Das ist noch keine exegetische Arbeit und keine Argumentation meines Irrtums. Das zweite ist, der Christian begeht einen Fehler und mit ihm auch nicht wenige Ausleger bei der Auslegung dieser Verse. Er versteht die Verse 26 und 27 linear, wie gerne man in dieser Art der spezialistischen Auslegung das auch versteht, auch wenn der Christian das abstreiten wird, wahrscheinlich, dass er ein Dispensionalist ist, weil das ist ja eine Schublade, in der er nicht gesteckt werden möchte. Also, aber er legt das eben in dieser Tradition aus, auch wenn er nicht gerne sich unter diese Tradition stellt. Also, in dieser Tradition, in dieser Theologie, in dieser Auslegung versteht man den Vers 26 und 27 linear. Das heißt, wenn das am Ende vom Vers 26 vom Fürst die Rede ist, dann muss es zwingend im Vers 27 automatisch der Er, von dem da die Rede ist, automatisch auch eben dann auch der gleiche Fürst gemeint sein. Und das ist nicht zwingend. Warum? Weil diese Verse nicht linear, sondern parallel gelesen werden müssen. Das heißt, die Vers 26 und Vers 27 beschreiben die gleiche Woche. Es ist die gleiche die Beschreibung der gleichen 70. Woche, das heißt der einen Woche, die nach der 69. Woche noch folgt. Und das, was in dieser 70. Woche durch den Gesalbten passiert, durch den Messias passiert und die Folgen, die sich daraus ergeben. Und aus zwei verschiedenen Perspektiven wird das Gleiche beschrieben. Das heißt, Vers 26 und Vers 27 sind parallel zu lesen und nicht linear zu lesen. Und das möchte ich euch gleich anhand dieser Verse zeigen, indem ich jetzt mit euch noch einmal in Daniel 9 gehe und nochmal auf ein paar Dinge am Anfang hinweise und dann zu Vers 26 und 27 komme und dann mit euch noch aus der Endzeitlehre Jesu ein, zwei Stellen zeige. Und ich hoffe dadurch, die Verunsicherung, die Verwirrung euch zu nehmen. Also ich wechsle geschwind den Bildschirm und zeige euch die Bibelstellen, anhand denen ich euch das zeigen möchte. Kleinen Moment. So, da sind wir. Also Daniel 9, Vers 24 steigen wir hier ein. Und Daniel 9, 24 heißt, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, die Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das heißt, innerhalb dieser 70 Wochen, liebe Geschwister, ich mache das mit der Farbe, innerhalb dieser 70 Wochen wird das passieren, was in Vers 24 beschrieben. Nochmal, das habe ich schon mal erklärt, das passiert nicht nach 69 Wochen, sondern das passiert innerhalb der 70 Wochen. Das heißt, es ist eine Beschreibung der Erlösung des Volkes. Jetzt achtet man darauf, was Gott sagt. 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt. Warum sagt Gott durch den Engel zu Daniel über dein Volk? Warum sagt er nicht, 70 Wochen sind über mein Volk bestimmt? Weil hier die Rede ist über das Volk Israel, über das nationale Volk, das Israel nach dem Fleisch. Das ist das Volk Daniels, das in Babylon, in der Diaspora war. Es geht, hier ist die Rede nicht, also hier ist die Rede von dem Volk Gottes, von dem Volk, von Daniels Volk, vom Volk Israel, das in der babylonischen Gefangenschaft war. Und Daniel fragt sich, wie lange müssen wir noch bleiben? Was passiert mit der Stadt? Die Stadt liegt in Trümmern. Wann kommen wir zurück? Und was ist dein Plan mit dem Volk? Was ist dein Plan mit deiner heiligen Stadt? Und Gott sagt, Daniel, dein Volk und deine Stadt, ja, sie werden etwas Wunderbares erlösen. Ich habe eine Zeit festgelegt. Und deswegen sagt, es gibt einen Plan Gottes über dein Volk und über deine heilige Stadt. Gott hat was vor. Was hat er vor? In und durch dieses Volk und in und durch diese Stadt wird eine Erlösung stattfinden. Und zwar, wenn dem Verbrechen ein Abschluss gemacht wird, wenn den Sünden ein Ende gemacht wird, wenn die Schuld gesühnt wird, wird eine Gerechtigkeit aufgerichtet werden, wenn das Alte Testament, also die Propheten, sich erfüllen werden und das Allerheiligste gesalbt wird. Und was ist das Allerheiligste? Wer ist das Allerheiligste? Was ist das Zelt der Begegnung? Das ist unser Jesus Christus. Und guck mal, und da geht es um das Salben. Also da taucht schon das Wort Salben auf. Und dann kommt, vom Salben kommen wir natürlich zu den Gesalbten. Und dann in Vers 25 heißt, so sollst du nun erkennen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufzubauen. Also geht es um die heilige Stadt, es geht um Jerusalem, um diese Stadt, in der die Erlösung vollbracht werden soll, in dem der Abschluss der Sünde vollbracht werden soll. In dieser Stadt wird etwas Herrliches passieren, nämlich die Erlösung der Menschheit wird da vollzogen. Und darum hat das Volk Israel nach dem Fleisch noch eine Berufung. Darum hat das Volk Israel nach dem Fleisch noch eine Bestimmung. Denn aus ihnen kommt der Messias. Aus ihnen wird der Messias hervorkommen. Und in dieser Stadt, Jerusalem, wird die Erlösung vollbracht werden. Und das ist das, was der Prophet Daniel hier uns berichtet und aufschreibt. Also, und dann sagt er, weil die Stadt aber noch zerstört war, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Und dass sie wird wieder gebaut und der Tempel wird wiederhergestellt werden. Die Mauern werden wiederhergestellt werden. Und das bis zu dem Gesalbten, das heißt bis dieser eine Gesalbte kommen wird. Und schaut mal, wie er sogar auch genannt wird, der Gesalbte einen Fürsten. Und jetzt achtet mal darauf, wie wird der Gesalbte auch benannt? Ein Fürst. Warum ist dieser Fürsten hier nicht dann auch der Antichrist? Wie Christen behauptet, dass ja der Fürst dann zwingend der Antichrist. Hier wird der gleiche Begriff für den Fürsten, sogar auch für den Gesalbten bezeichnet. Und wir wissen, dass von Jesus gesagt wird, das ist der Fürst der Könige der Erde, Offenbarung Kapitel 1. Also man kann nicht zwingend in Daniel, überall wo vom Fürsten die Rede ist, automatisch auf einen Antichristen deuten. Das wäre sehr gefährlich, das wäre keine saubere Exegese. In dem Fall wird sogar der Begriff Fürst für den Gesalbten verwendet. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Ausleger, auch sogar die, die mich des Irrtums beschuldigen, bezeugen würden, dass es hier um Jesus Christus geht. Ja? So, da bin ich mir sehr sicher. Also das ist unser Anmarschweg. Also es wird in dieser Stadt eine Erlösung hervorgehen, die aus dem Volk Daniels hervorgeht, nämlich aus den Juden. Und das passiert, wird das einen Gesalbten, eine andere Übersetzung für den Messias. Und das ist unser Christus, unser Jesus. Und dann heißt es, also wenn die Stadt gebaut wird und der Tempel wiederhergestellt wird und eine lange Zeit vergehen wird von Bedrängnissen und Schwierigkeiten, das wissen wir alles, dass das passiert ist. Dann heißt es, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, und jetzt ist das, wer ist dieser Gesalbter? Wer wird nach 62 Wochen plus 7, natürlich, das sind wir jetzt bei diesen 69 Wochen, wer ist der Gesalbte, der ausgerottet wird und keine Hilfe finden wird? Es ist doch nicht schwierig darin zu verstehen, dass es unser Herr Jesus Christus ist. Der Messias wurde ausgerottet, er wurde in dieser Stadt verleugnet, verraten und umgebracht. Das ist die Prophetie hier in Vers 26. Und dass er keine Hilfe finden wird, ist doch das Zeugnis der Evangelien. Er wurde von allen verlassen, sogar von seinen Jüngern. Und am Ende hing er am Kreuz und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine Hilfe. Er war vollkommen allein. Das ist offensichtlich, dass der Gesalbte wiederum Jesus Christus geht. Also, um wen geht es in dem ganzen Kontext bis jetzt in allen Versen? Um den Antichristen? Um irgendwas, nein, es geht hier um das Evangelium der Erlösung und unsere Vergebung, unsere Schuld durch den Gesalbten Jesus Christus, der in dieser Stadt, nämlich in Jerusalem, ausgerottet wird, das heißt getötet wird. Und jetzt schaut mal, und dann heißt es, und das Volk eines kommenden Fürsten, also in dem Fall heißt es, und das Volk, es ist noch nicht die Rede von einem Fürsten, sondern es ist die Rede von dem Volk. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Achtet doch darauf, was da steht. Das Volk wird das tun und nicht der Fürst wird das tun. Der Fürst steht dahinter. aber es ist das Volk, das das Heiligtum zerstören wird. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Was sein Ende? Wessen Ende? Sein Ende vom Heiligtum. Nicht, schaut mal, und das Volk eines kommenden Fürsten. Ein Fürst steht für einen König. Wenn es von Jesus heißt, der Fürst der Könige der Erde, das heißt, er ist der König der Könige. Das heißt, hier heißt es, und ein Volk eines kommenden Fürsten, das heißt, der König, der noch kommen wird, ein kommenden Fürsten, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende, was ist sein Ende? Das ist das Ende des Heiligtums. Das ist das Ende des Tempels. Das heißt, wenn der Tempel zerstört wird und sein Ende ist in einer Überflutung, wird komplett vernichtet werden, weggeschafft werden. Was eine Überflutung ist, kennen wir richtig. Und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstungen. Achtet auf diesen Begriff Verwüstungen. Das heißt, das Volk wird kommen und dieses Volk, dieses einen Königsfürsten, wird eine Verwüstung anrichten. Es geht um die Zerstörung der Stadt, es geht um die Zerstörung des Tempels. Davon ist hier die Rede. Und was ist passiert? Ist es so schwierig, das zu glauben? Ist es so schwierig, das anzunehmen, dass wir dem Zeugnis der Schrift glauben und auch der Geschichte, dass nachdem Jesus Christus in dieser Stadt ausgerottet worden ist und das Volk Daniels diesen Gesalbten verworfen hat und als Pilatus, nämlich ein Diener vom Volk des kommenden Fürsten, nämlich von dem Kaiser, von dem Cäsar in Rom, dem Kaiser in Rom, als dieser Pilatus der Staat hatte, gesagt hat, wollt ihr euren König töten, kreuzigen, schrien sie, kreuzige ihn, sein Blut kommt über uns, das heißt, wir übernehmen die Verantwortung. Wie schwer ist es zu glauben, dass die Folge von der Ausrottung des Gesalbten im Vers 26 bedeutet, dass dann die Verwüstung kommt und dass die Stadt und der Tempel zerstört worden ist. Und das geschah 70 nach Christus. Das hat sich eben erfüllt. Das ist Vers 26. Da ist nicht die Rede vom Fürsten, da ist die Rede vom Volk eines kommenden Fürsten. Ich habe bewusst den Gesalbten mit Rot hier geschrieben und den Fürsten habe ich blau, damit ihr einfach diese zwei Unterschiede hier seht. Und jetzt guckt mal mit mir Vers 27 und ich möchte euch zeigen, dass es eine Parallele ist, dass es hier nicht linear gelesen werden muss, sondern dass diese beiden Verse parallel gelesen werden müssen. Das heißt, das Gleiche wird noch einmal gesagt. In Vers 26 wird uns gesagt, was passieren wird. In Vers 27 wird gesagt, welche Folgen wird das haben, was da passieren wird. Jetzt geht mal mit mir in Vers 27, das ist, ja, habe ich hier euch abgedruckt, dann heißt es, und stark machen wird er. Und jetzt ist die Frage, wer ist dieser er? Und Christian ist davon überzeugt, dass es eben der kommende Fürst ist. Aber dann müsste es ja er das Volk sein und nicht nur der kommende Fürst. So aus Vers 26. Hier geht es um das Volk des kommenden Fürsten. Aber stark machen wird er. Und ist es zwingend der Fürst? Ich möchte euch die Parallele zeigen. Stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Das heißt, wir reden hier immer noch von der einen Woche. Das heißt, nach der 62. Woche, wir verstehen plus 7, da sind wir in der 69. Woche. Das heißt, da bleibt ja nur noch eine Woche übrig. Das heißt, die Rede ist immer noch von den Ereignissen, die sich eben in der 70. Woche ereignen werden. Das heißt, nach der 62. Woche. Und dann heißt es, Und stark machen wird ein Bund für die vielen eine Woche lang. Das heißt, in dieser einen Woche, in dieser 70. Woche, wird er diesen Bund aufrichten, wird er einen Bund stark machen, festigen, einsetzen. Davon hier ist die Rede. Und dann heißt es, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das heißt, in dieser einen Woche wird aufgeteilt in zwei Teile. Das heißt, es wird eine Zeit lang geben, in der eben diese Erlösung stattfinden wird. Es wird eine Zeit geben, brauchen, bis diese Erlösung vollbracht wird, bis dieser Bund aufgerichtet ist. Aber wenn dieser Bund aufgerichtet wird, und das wird in der Hälfte der Woche sein, wird dann die Folge sein, dass Schlachtopfer und Speisopfer aufhören werden. Warum? Weil durch das Aufrichten des Bundes Jesu, des neuen Bundes, der alte Bund keine Gültigkeit mehr hat. Und da, wo eine Vergebung der Sünden ist, brauchst kein Schlachtopfer mehr, sagt doch der Hebräerbrief. Und das heißt, die Aufrichtung des neuen Bundes hat zur Folge, dass die Erlösung vollbracht ist, die dann in Vers 24 und 25, von der wir gelesen haben, und dann braucht es nicht mehr. Und das läuft parallel. Also, dass dieser Gesalbte, das ist der Er. Und er wird diese eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abführen lassen. Und jetzt schaut man, was dann die Folge ist. Und auf dem Flügel, das bedeutet schnell, das wird nicht lange dauern, von Gräueln, das heißt, es werden verschiedene Gräueltaten geschehen, kommt ein Verwüster. Jetzt kommt erst, ist die Rede von ein Verwüster. Und wir müssen fragen, ja, wer ist dieser Verwüster? Und den kennen wir ja aus Vers 26. Und da lesen wir, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum verwüsten. Also was ist diese Verwüstung, von der in Vers 27 die Rede ist? Was ist das Gräuel, das da geschieht? Es ist nicht der eine Verwüster und der Antichrist, wie das vermeintlich gedacht wird, sondern es ist das Volk, das eine Verwüstung anrichten will. Wir wissen, dass die Römer kamen im Auftrag des einen kommenden Fürsten, des Kaisers von Rom. Unter dem Befehlshaber kamen die und die Soldaten haben die Stadt komplett niedergemetzelt. Die haben die Stadt vernichtet. Sie haben ein Gräuel da aufgestellt, einen Gräueltaten da begangen. Das ist doch etwas, was wir alle wissen. Und davon ist hier die Rede. Ich zeige euch das in einer anderen Darstellung. Schaut mal hier, in Vers 9, Kapitel 9, Vers 26 heißt es, und nach 62 Wochen, das heißt, ist die 70., die eine Woche, wird Folgendes passieren, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Das ist die Parallele zu Vers 27. Und stark machen wird er, wer, der Gesalbte, einen Bund für die vielen, eine Woche lang, das heißt in dieser 70., in dieser einen Woche wird er eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das ist die Parallele. Das heißt, der Gesalbte, das ist der Er in Vers 27. Und jetzt schaut mal. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist eine Überflutung und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstung. Und kommenden Fürsten. Und dann guckt man die Parallele in Vers 27. Und auf den Flügel kommt ein Gräuel, kommt ein Verwüster. Und es ist fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ist. Also diese Verwüstung hat den Bezug zu dem Verwüster und dieser Gesalbte hat den Bezug zu dem Er. Das läuft parallel. Das heißt, die Schrift sagt, die Prophetie beschreibt uns in Vers 26 und 27 die gleichen Ereignisse und die sagen, wenn der Gesalbte ausgerottet wird und Hilfe finden wird, wird negativ in Vers 26 ausgedrückt. Im Vers 27 wird es positiv gesagt, aber was wird diese Ausrottung hervorbringen? Und dann sagt uns der Prophet, er wird einen Bund dadurch aufrichten und wird das Gesetz abschaffen. Das ist positiv, das ist eine Erklärung, es ist eine Vertiefung. Wir bekommen einfach nochmal mehr Information über den Gesalbten. Was aber die Folge sein wird der Ausrottung, wird uns dann gesagt, für die Stadt bedeutet das und das Heiligtum bedeutet es wird dann zerstört werden als Folge. Und dann in Vers 27 wird uns gesagt, dass es sehr schnell passieren wird. Und jetzt guckt noch mal an. Jesus kam in der 70. Woche, der Messias kam in der 70. Woche, das heißt eine Woche lang. Und er kam, ich sage mal, 0 nach Christus. Nehmen wir mal an, diese Zahl, auch wenn wir das nicht genau datieren können. Dann kam er und dann wissen wir, 70 nach Christus wurde die Stadt und das Heiligtum durch die Römer und das Volk des kommenden Fürsten zerstört. Das ist geschichtlich bewiesen. Das ist absolut klar. Dann haben wir sogar die Zahl 70 im Jahr der Zerstörung Jerusalem, um für uns einen Marker zu setzen. Und dann wissen wir, dass Jesus circa 35 nach Christus gestorben ist nach seiner Geburt. Ungefähr, wir wissen nicht ganz genau, aber das ist nicht entscheidend, weil wir es nicht um Tag und Stunde hier uns geht, sondern wir verstehen, das geschah ja in der Hälfte dieser Zeit. Und davon ist hier die Rede. In der Hälfte dieser der letzten 70. Jahrwoche wird zu einem die Erlösung stattfinden. Da starb Jesus Christus am Kreuz und hat diesen Bund aufgerichtet. Und auf den Flügeln schnell kam ein Gräuel und nur 35 Jahre später, das waren nicht 450, das waren nicht 1000 Jahre, nicht 2000, nur 35 Jahre später wurde die Stadt zerstört und das Heiligtum. Das ist die Prophetie, von der hier die Rede ist, und die hat sich wirklich erfüllt. Ich möchte euch nun jetzt zeigen, dass Jesus genau das gelehrt hat und dass die Schrift genau das bezeugt. Und das müsste eigentlich schon langen, um den angeblichen Irrtum wiederum zu widerlegen. Schaut mal, in im Evangelium, Lukas-Evangelium, Kapitel 21, 5-6, was sagt Jesus? Und als einige vom Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weingeschenken geschmückt sei, sprach er. Die Jünger sitzen mit Jesus auf dem Ölberg und sie staunen darüber, über die Herrlichkeit dieses Tempels, von dem eben Daniel sprach, dass er aufgebaut werden wird. Und der war dann aufgebaut. Und sie finden ihn herrlich und schön. Herodes hat ihn modifiziert, hat ihn weitergebaut und so stand er in herrlicher Pracht da. Dann sagt Jesus: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen wird. Das heißt, Jesus sagt, Freunde, dieser Ort wird verwüstet werden. Hier wird kein Stadt, hier kommt eine Überflutung. Dieser Ort bleibt nicht bestehen. Warum kann Jesus sagen? Weil er weiß, dass sie ihn ausrotten werden, dass er, der Messias, der Gesalbte, in dieser Stadt getötet wird und dass die Folge der Verwerfung des Messias die Zerstörung dieser Stadt sein wird. Jesus prophezeit ihnen genau das. Er redet von dem Tempel. Guckt mal doch den Zusammenhang. Von welchem Tempel redet er? Von dem zukünftigen dritten Tempel? Mit Sicherheit nicht. Er redet doch von dem Tempel, den die Jünger sahen und wie schön er ist. Das ist unser Kontext. Er redet von dem Tempel, der damals da in Jerusalem stand. Und dann erklärt Jesus das in Vers 20. Dann sagt er, wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingeln seht. Schaut mal, ich habe es blau markiert. Wer ist das? Das ist das Volk des kommenden Fürsten. Deswegen blau. Wenn ihr Jerusalem, also die Stadt Jerusalem, von Heerscharen umzingeln seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Schaut mal, das gleiche Wort, das ist von der Verwüstung, von der der Daniel redet. Er sagt dann, erkennt, diese Verwüstung ist nahe gekommen. Und dann redet er, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Also in Judäa und nicht irgendwo auf der ganzen Welt, sondern in Judäa. Warum? Weil es natürlich in Judäa stand, der Tempel, nämlich in Jerusalem. Jerusalem ist in Judäa. Das ist konkret eine Ortsangabe. Und das ist nicht, was in der Zukunft passiert, sondern das ist schon passiert. Die sollen auf die Berge fliehen. Und jetzt sagt Jesus, warum? Schaut mal, das ist so wichtig. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Tage der Rache, wessen Rache? Es sind die Rache Gottes, dass sie seinen Sohn, den Gesalbten, getötet haben, dass er ausgerottet wird, dass sie ihn verworfen haben. Die Zerstörung Jerusalem durch das Volk eines Fürsten, der kommt und die Stadt und das Heiligtum zerstört, ist Gottes Rache und nicht des Antichristen oder sonst irgendwas. Das sind die Tage der Rache Gottes. Und dann heißt es, wehe der Schwangeren und der Stillen in jenen Tagen, denn groß wird die Not auf der Erde und sein Zorn gegen dieses Volk. Gegen welches Volk? Es ist dein Volk, Daniel. Deine Stadt, Daniel. Da ist Gottes Zorn. Gott rächt sich. Er rächt seinen Zorn, seinen Sohn. Jesus hat das gesagt. Was glaubt ihr in dem Gleichnis vom Weinberg? Sie haben den Sohn umgebracht und rausgeschmissen. Und dann sagt Jesus, was glaubt ihr, was wird der Weinbesitzer, also Gott, mit denen tun, die das dem Sohn angetan haben? Er wird sie töten, heißt es. Das ist das, was hier passiert. Macht doch die Augen auf. Öffnet doch euer Herz und schaut doch in die Schrift hinein. Das ist doch so offensichtlich, das ist doch so klar. Und dann wird behauptet, schon Lukas 21 redet so klar, dass Jerusalems Zerstörung die Folge von der Verwerfung Jesu ist und dass es hier nicht etwas Zukünftiges ist, sondern dass es schon 70 nach Christus passiert ist. Und dann meinen manche, dass die gleiche Ölbergpredigt, die gleiche Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, von denen, in der die gleiche Begrifflichkeit benutzt werden, dass Jesus, wo Jesus auf dem gleichen Berg saß, den gleichen Tempel sah, den Jüngern das gleiche sagte, dass da von dem Antichristen die Rede ist. Das ist so eine unsaubere exegetische Arbeit und ein Missbrauch der Schrift, das schreit zum Himmel. Und ich sage euch, das ist Irrtum. Schaut mal Vers Matthäus 24, 15 bis 16. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, also wiederum, Gräuel haben wir in Daniel gelesen, richtig? Verwüstung haben wir gelesen. In Lukas haben wir davon gelesen, die Verwüstung von Jerusalem. Das ist die gleiche Rede. Davon ist das gleiche die Rede. Dann heißt es, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte. Was ist die heilige Stätte? Jerusalem und der Tempel. Wenn ihr es stehen seht, wer es schließt, der merke auf. Der soll auf die Berge fliehen in Judäa. Das ist das Gleiche, was wir in Lukas haben. Jesus redet das Gleiche. Und wenn Jesus da von der Zerstörung des Jerusalem und der Tempel redet, wieso soll das hier von dem Antichrist und dem dritten Tempel hier die Rede sein? Das macht keinen Sinn. Das ist keine saubere biblische Arbeit. Und ich hoffe, dass allein nur diese Sachen, diese Endzeitlehre Jesu und seine Worte sind Worte Jesu, auch doch genug beweisen, dass in Daniel 9 nicht von einem Antichrist die Rede ist. Liebe Geschwister, ich wende mich jetzt an euch, an all die, für die ich als Hirte verantwortlich bin. Lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht so schnell verunsichern durch irgendein Wort, durch irgendeinen Brief, durch irgendein Video. Lasst euch nicht so schnell verunsichern und abbringen von dem herrlichen Evangelium, von dem herrlichen Zeugnis von Jesus Christus, unserer Erlösung. Wir lesen die Schrift Christus zentriert und verstehen das von daher. Und darum haben wir Hoffnung und Freude und suchen nicht nach einem Antichristen darin. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich die Bibel lese und wie ich auch euch ermutige, das zu tun. Wir suchen Christus darin. Ich hoffe dadurch, Stellung bezogen zu haben. Ich hoffe aber dadurch, Klarheit geschafft zu haben für all die, die verunsichert gewesen sind. Wenn ihr es immer noch seid, ihr verunsicherten Schafe, meldet euch nochmal bei mir. Und ich gehe mit euch noch Meilen, so oft und so lang ich muss. Und werde diese Dinge wiederholen und nicht müde werden, es wiederholen, damit ihr in diesen Dingen feststeht. Jesus segne euch und gebe Gnade, dass auch die Kritiker und die Verleumder und diese Wahrheit erkennen und an sie glauben. Ich bete vom Herzen dafür. Macht's gut.